ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 9. April. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Bevor wir nach vorne gucken, heute gucken wir erstmal nach hinten. Früher war nicht unbedingt alles besser, aber einiges war zumindest doch ein bisschen einfacher. Zum Beispiel sagen wir mal das mit der Zahl 3 im Alltag. Normal, super, Diesel. Mehr gab es nicht an der Tankstelle und doch fuhr irgendwie alles. Oder Fernsehen. Erstes, zweites, die dritten war auch okay. Oder die Bundeswehr. Heer, Luftwaffe, Marine. Ende. Auch das ist jetzt anders. Seit der vergangenen Woche wissen wir, die Bundeswehrreform von Minister Pistorius sieht eine neue, nämlich die dann vierte Teilstreitkraft vor. Ganz modern für den Cyber- und Informationsraum. Zumindest das klingt erstmal richtig nach Zukunft. So klingt die Zukunft, zumindest im Kino. Star Wars lässt grüßen. Bei der Bundeswehr heißt das Projekt CIR oder CIR gesagt. Das steht für Cyber- und Informationsraum. In den Köpfen der Planer gibt es diese vierte Teilstreitkraft schon. Aber wie sieht's in der Wirklichkeit aus? Da ist sie, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht bei diesem Klang, insbesondere solche, die mal bei der Fernmeldetruppe waren. Spitzname Bongos hießen wir damals Anfang der 80er Jahre, weil wir angeblich noch mit der Buschtrommel durchs Feld gehoppelt sind. Das war natürlich Quatsch. Wir waren schon, okay, ein bisschen moderner. Wir hatten Fernschreiber, richtige Monster unter den Fingern, die genauso wie eben gehört laut rappelten und Daten mit dann doch eher überschaubarem Tempo übertragen haben. Faustregel damals pro Seite 5 Minuten. Und jetzt, CIR? Wir wollen in diesem Podcast wissen, wie schnell die Bundeswehr schon ist und wo es weiterhin hakt mit dieser neuen Teilstreitkraft. Die schlechte Nachricht vorweg, es gibt noch viel zu tun. Die gute, immerhin ist das Wichtigste zur Motivation der CIR-Truppe schon seit 2017 da. Wir hören den Cybermarsch der neuen Teilstreitkraft. Den gibt es tatsächlich, keine Satire. Nach offiziellem Text auf der Bundeswehr-Website, komponiert vom damaligen Hauptfeldwebel Sebastian Middel, gute Reviews gekriegt im Netz, sehr professionell, toller Marsch, lese ich da. Und weiter wörtlich heißt es bei der Bundeswehr, der Charakter dieses Marsches symbolisiert die Aufbruchsstimmung und den visionären Tatendrang des Organisationsbereichs, damals ja noch Cyber- und Informationsraum. Zitat Ende. Okay, bleiben wir beim Aufbruch oder bei der Aufbruchsstimmung. Die herrscht ja auch, was die neue Litauen-Brigade der Bundeswehr angeht. Am Montag ist das Vorkommando zum Aufbau dieses ersten im Ausland stationierten Großverbandes der Bundeswehr ins Baltikum aufgebrochen. Anna, du hast dich damit beschäftigt, aber natürlich auch mit der aktuellen Lage im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Ja, habe ich. Es gibt unklare Nachrichten rund um das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine. Das AKW wird ja von Russland kontrolliert und die Russen werfen nun den Ukrainern vor, es am Wochenende mit Drohnen angegriffen zu haben. Und die Ukraine weist das allerdings zurück und die Schutzhülle eines Reaktors sei 3-mal getroffen worden. So hat das jetzt Rafael Grossi festgestellt. Das ist ja der Chef der internationalen Atomenergiebehörde und er sagt, die nukleare Sicherheit sei zwar nicht gefährdet, aber es sei dennoch ein schwerwiegender Vorfall. Das kann man sich ja gut vorstellen, wenn die Hülle eines Reaktors getroffen wurde. Russland will deswegen eine Dringlichkeitssitzung des Rates der Internationalen Atomenergiebehörde einberufen, aber wie gesagt, wer jetzt diesen Drohnenbeschuss wirklich zu verantworten hat, ob Russland oder die Ukraine, das ist unklar. Die russischen Streitkräfte jedenfalls, und das ist klar, die greifen unterdessen weiter Städte und Energieversorgungseinrichtungen in der gesamten Ukraine an. Wir haben ja immer wieder über diese Angriffe berichtet, immer wieder sterben dabei unschuldige Zivilisten. Und inzwischen ist auch die ukrainische Energieinfrastruktur richtig mitgenommen. Und die Zerstörungen seien auch deshalb so massiv, weil die russischen Angriffe gezielter seien. So erzählt es unsere ARD-Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth auf NDR Info.
Die ukrainische Seite gibt an, die Anzahl der Raketen, die im vergangenen Winter abgefeuert wurde, wird jetzt gezielter auf weniger, in der Anzahl weniger, aber eben gezielter Wärmekraftwerke und Wasserkraftwerke eingesetzt. Und vor allem werden Städte und Regionen angegriffen, die nicht so gut von der Flugluftverteidigung geschützt sind, wie beispielsweise die Hauptstadt. Und ein weiteres Problem ist natürlich, dass die Energieinfrastruktur bereits beschädigt ist. Das heißt, wenn dort angegriffen und auch getroffen wird, dann sind die Schäden massiver und auch langwieriger.
Und besonders schwer sind die Zerstörungen in der zweitgrößten Stadt in der Ukraine, in Charkiw, nahe der Front im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt angekündigt, maximale Anstrengungen für den Schutz von Charkiw zu unternehmen, sowohl für den militärischen, aber auch für den zivilen Bereich. Selenskyj geht davon aus, dass die Russen Charkiw regelrecht sturmreif schießen wollen und die nächste russische Großoffensive erwartet er gegen Charkiw. Und im ukrainischen Fernsehen hat aber der Militärexperte Petro Tschernik angezweifelt, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich in der Lage dazu sein könnten, die Millionenstadt Charkiw zu erobern. Er verweist darauf, dass Charkiw bereits seit 2 Jahren zu einer Festung ausgebaut worden ist und dass diese vergleichsweise kleinere Stadt Bachmut mit ursprünglich 70.000 Einwohnern, dass die sich mehr als 10 Monate lang gegen russische Angriffe habe widersetzen können. Aber es ist klar, wir werden weitere heftige russische Angriffe gegen Charkiw sehen und müssen dann auch mal schauen, mit was für einem Impact.
Anna, du hast ja in der letzten Folge dieses Podcasts mit Wassili Gollert gesprochen, unserem ARD-Kollegen in Kiew. Der war mitten in einer Recherche zur möglichen Gegenoffensive der Russen in diesem Frühling. Dafür hat er dann auch den Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes interviewt. Was hat der gesagt?
Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes heißt Kyrilo Bodanov und er spricht nicht häufig mit Journalisten. Und deswegen ist es wirklich klasse, dass Wassili ihn für ein Interview gewinnen konnte. Knapp 20 Minuten ist das gesamte Gespräch. Und in diesem Gespräch wird deutlich, für Bodanov ist das Glas im Zweifel immer halb voll. Und selbst in dieser Lage, in der die Ukrainer jetzt ja schon seit Jahresbeginn sind und einfach zu wenig Munition haben.
Die Lage ist ziemlich schwierig, aber sie ist unter Kontrolle und es gibt keine unvorhersehbaren Schritte. Die russischen Truppen haben tatsächlich einige Erfolge erzielt. Sie sind aus Richtung Avdijivka vorgerückt, aber ihre Vorstöße stellen keine ernsthafte Bedrohung dar, die die strategische und operative Lage verändern könnte.
Серйозного загрозливого характеру для зміни стратегічної оперативної обстановки.
Also du hörst es, stellen keine ernsthafte Bedrohung dar, immer eher das Glas halb voll. Oder auch, als Wassili Bodanov fragt, warum denn die Brücke vom russischen Festland auf die Krim, die berühmte Kertschbrücke, warum die eigentlich noch steht.
Hören Sie, die Brücke wird schwer bewacht und verteidigt, aber alle arbeiten an diesem Thema.
Wird sie am Ende des Jahres noch stehen?
Warten wir ab und sehen, was passiert.
Also du bekommst diesen Eindruck, wie Bodanov tickt, im Wagen bleiben, aber tendenziell zuversichtlich, auch wenn dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef natürlich die Lage klar ist, in dem sich sein Land befindet. Also dass die Ukraine mit ihren früher mal 40 Millionen Einwohnern deutlich weniger Einwohner hat und damit auch weniger potenzielle Soldaten als Russland mit seinen 140 Millionen Einwohnern oder dass die Militärhilfe aus dem Westen nicht ausreicht, Russland aber auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und sich ja auch auf die Lieferungen aus Nordkorea und aus dem Iran verlassen kann. Und auf die Frage von Wassili, für wie realistisch er es denn hält, dass die Ukraine noch gewinnen kann, da sagte Bodanov das.
Ich beantworte Ihnen diese Frage mit einer Gegenfrage mit der gleichen Logik. Was hat es der Ukraine erlaubt, irgendwie 2,5 Jahre lang zu bestehen, obwohl die Ukraine bei solchen Berechnungen etwa am 10. Tag hätte zusammenbrechen müssen?
Und dieses totgesagte Leben länger, so äußern sich wirklich häufig die Leute rund um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ich hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Gelegenheit, mit dem ukrainischen Rüstungsminister Kamischin zu sprechen. Und der hat sich auch so in diese Richtung geäußert. Dieses einfach, wir waren schon totgesagt und wir leben immer noch.
Wenn es jetzt um ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Territorium geht, sicher auch einer der Gründe, weshalb sie immer noch leben, dann ist in den Meldungen ja häufig vom ukrainischen Militärgeheimdienst die Rede, dass er dafür verantwortlich sei, dieser Geheimdienst. Hat sich Budanov dazu geäußert?
Ja, das hat er, und ich fand auch interessant, dass er sich überhaupt dazu eingelassen hat, ne? Weil das ja immer so im Wagen gehalten wird, wer denn für diese Angriffe auch auf dem russischen Territorium verantwortlich ist. Aber in dem Interview hat Budanov da letztendlich keinen Zweifel dran gelassen, dass sie mit diesen ukrainischen Angriffen, also auch seinen Militärgeheimdienst damit zu tun haben, eben auf die russische Schwarzmeerflotte, dann noch auf die von den Russen annektierte Krim, und dass sie auch für die ukrainischen Drohnenangriffe weit im russischen Hinterland verantwortlich sind. Die Ukrainer kommen ja mit ihren Drohnen inzwischen über 1000 Kilometer weit. Und hier ist das, was Budanov zu diesen Aktionen im Interview mit der ARD gesagt hat.
Diese Operationen führen zu einer Zerstreuung der russischen Anstrengungen. Sie müssen ihre Kräfte entlang der Frontlinie ausdehnen. Sie sind damit abgelenkt, sich selbst zu schützen und zu verteidigen. Das sind im Prinzip die Standardaufgaben für solche Aktionen. Dieses Ziel sollte erreicht werden, und es wurde erreicht. Darüber hinaus beziehen sie sich wahrscheinlich auf Situationen, in denen militärische Ziele in den Tiefen des russischen Territoriums beschädigt werden. Hier sind die Ergebnisse ganz offensichtlich. Dazu kommen Panik, die Unterbrechung der Logistik, der Nachschub von Munition bis hin zu Treib- und Schmierstoffen wird verlangsamt. Und das wirkt sich letztlich auf die Intensität der Kämpfe direkt an der Front aus.
Es gibt in Russland deswegen auch offenbar Benzinengpässe, und nicht weiter genannte Insider geben an, dass Russland sich an das Nachbarland Kasachstan gewandt hat, und dort möchte Russland eine Notreserve von 100.000 Tonnen Benzin anlegen, um dann damit mögliche Versorgungslücken schließen zu können, Versorgungslücken in Russland. Und das macht deutlich, die ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien, die zeigen nun wirklich Wirkung. Und wer übrigens das gesamte Interview mit dem ukrainischen Geheimdienstchef Budanov sehen möchte, wir haben einen Link dazu in den Shownotes.
Anna, lass uns noch mal kurz auf die deutsche Brigade schauen, die künftig in Litauen stationiert werden soll. Am Montag, wir haben es schon angesprochen kurz, sind die ersten 21 Bundeswehrsoldaten des Vorkommandos nach Litauen geflogen. Und seitdem Verteidigungsminister Pistorius ja schon im vergangenen Juni mit der Nachricht überrascht hat, dass es überhaupt eine solche Brigade in Litauen geben soll, haben wir immer wieder bei Streitkräfte und Strategien darüber berichtet. Seit dem vergangenen Juni stellt sich natürlich auch die Frage, wie will die Bundeswehr überhaupt das Aufstellen einer solchen Brigade wuppen? Wissen wir dazu inzwischen mehr?
Wir wissen ein bisschen mehr. Also klar ist ja, spätestens Ende 2027 soll diese Brigade mit 4.800 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Litauen stationiert sein und auch voll einsatzfähig. Dazu dann auch noch 200 zivile Angestellte der Bundeswehr. Es gibt auch einen Namen für diese Brigade. Das ist die Panzerbrigade 43. Aber was halt nach wie vor besteht, das sind die Zweifel daran, dass das Aufstellen dieser neuen Brigade an anderer Stelle im Heer ein großes Loch reißen könnte. Diese Zweifel sind einfach nach wie vor da. Zum Beispiel auch beim verteidigungspolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Florian Hahn. Er sagte im ZDF:
Das, was wir gerade in Litauen machen, ist Fleisch vom eigenen Fleische. Das heißt, das, was wir als Brigade neu vermeintlich in Litauen stationieren, muss hier weggenommen werden. Das heißt, Aufgaben, die hier eigentlich erledigt werden müssen, bleiben offen.
Die Brigade soll ja mit neuem Gerät ausgestattet werden, also mit den neuesten Leopard 2 Kampfpanzern und anderen neuen Waffen. Aber wie immer bei der Bundeswehr geht das jetzt nicht von heute auf morgen und nicht ohne Konsequenzen für die Heeressoldaten in Deutschland. Das hat auch der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, im ZDF eingeräumt.
Es wird natürlich dauern. Es ist der klare Entschluss gefasst worden, dass diese Brigade neu ausgestattet wird. Aber das wird natürlich 3, 4, 5 Jahre dauern, bis das Material bestellt und dann auch beschafft ist. Und in der Zwischenzeit sind wir darauf angewiesen, dieses Material aus den heutigen Heeresverbänden herauszufiltern, nochmal zu konzentrieren. Da gehen wir in eine Durststrecke. Aber die positive, die gute Botschaft, die ich meinen Soldatinnen und Soldaten geben kann, ist, dass das Material nachbeschafft wird. Das hat der Minister klar entschieden.
Wir behalten das jedenfalls im Blick. Material herausfiltern, finde ich auch eine schöne Formulierung dafür, ne, dass man halt einfach die Sachen vom Heer in Deutschland nach Litauen bringt. Aber wir gucken mal, jetzt geht es vor allem auch darum, die Kasernen, die Wohnungen, die Schulen und Kindergärten für die deutschen Soldaten in Litauen zu bauen. Dafür will die litauische Regierung 800 Millionen Euro investieren. Das ist, wenn man sich überlegt, wie klein Litauen ist, wirklich eine Stange Geld. Aber es scheint es den Litauern wert zu sein, damit sie eben ab 2027 von permanent in Litauen stationierten Bundeswehrsoldaten geschützt werden. Litauen liegt ja, ich habe mir das auch extra nochmal wieder auf der Karte angeguckt, man kann sich das gar nicht häufig genug angucken, ne, wie prekär die Lage von Litauen ist, so eingeklemmt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus.
Vielen Dank, Anna, für diese Informationen. Die Litauer freuen sich also auf den deutschen Schutz, auf die deutsche Bundeswehr und hoffen natürlich auf eine moderne und schlagkräftige Bundeswehr. Das geht nicht ohne Digitalisierung. Und das ist das Stichwort für den Schwerpunkt in diesem Podcast, Digitalisierung. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat da ja viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt, denn dort scheint Digitalisierung in vielen Formen auf dem Schlachtfeld einen richtig großen Unterschied zu machen. Und das sieht natürlich auch die Bundeswehr, obwohl da eben vieles noch lange nicht so ist, wie es sein soll.
Woran liegt es, dass wir da sind, wo wir sind? Weil in der Vergangenheit nicht genügend investiert wurde und weil die Verfahren auch bei der Beschaffung von allem, was es zur besseren Digitalisierung braucht, deutlich zu lange dauern und die Beschaffungsprozesse viel zu behäbig sind. Wir befinden uns bei der Bundeswehr zum Thema Digitalisierung nicht im Jahr 2024 und wir befanden uns auch, wir sprechen ja über den Jahresbericht 2023, auch nicht im Jahr 2023. Bei der Bundeswehr ist vieles noch absolut nicht so, wie es sein müsste, was Digitalisierung angeht.
Ganz schön harte Worte von der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Eva Högel. Das hat sie Mitte März erzählt, als sie den Wehrbericht vorgestellt hat. Eine Antwort auf die Zukunft ist der bisherige militärische Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum, kurz CIR. Der wird, so hat es Minister Pistorius gerade erst verkündet, jetzt sogar zur vierten Teilstreitkraft der Bundeswehr.
Zu den Teilstreitkräften, die vier Dimensionen, drei sind bekannt, Land, Luft- und Weltraum, See und neu Cyber- und Informationsraum. Der Cyber- und Informationsraum ist für unsere Sicherheit von ständig wachsender Bedeutung und die Fähigkeiten der neuen Teilstreitkraft CIR werden das genau eben abbilden. Also dazu gehört zum Beispiel die Sicherung von Führungsfähigkeit, eine immer zentralere Funktion, gerade wenn es um die Vernetzung von Waffensystemen und in der verschiedenen Teilstreitkräfte geht.
Klingt erstmal gut, aber da ist noch jede Menge Arbeit, die vor der Bundeswehr liegt. Und das Ganze sortieren wir jetzt mal in diesem Schwerpunkt in einem ersten Schritt mit dem Kollegen Falk Steiner, der Eva Högel auch danach gefragt hatte. Was meint Digitalisierung eigentlich bei der Bundeswehr genau, Falk?
Ja, ganz viele normale Dinge wie in jedem eigentlichen Betrieb oder jeder öffentlichen Stelle, also sowas wie Computerverfügbarkeit, Datenzugänge, Software, elektronische Aktenführung oder vielleicht auch einfach mal den Dienstreiseantrag, den komplett digital stellen zu können oder eben auch berühmt-berüchtigt Videokonferenzen, also alles kein Hexenwerk, ist es einfach auch nicht. Die Voraussetzungen bei der Bundeswehr, die muss man natürlich trotzdem ein bisschen im Blick haben. Die sind nämlich sehr besonders, was wir ja bei den Videokonferenzen gerade erst als größere Öffentlichkeit so richtig gelernt haben. Bei der Bundeswehr sollte vieles, was wir so als Alltagsanwendungen kennen, nämlich besondere Herausforderungen meistern, besonders abhörsicher sein, besonders robust sein. Aber Digitalisierung macht ja auch vor allem anderen nicht halt. Also allem, was schwimmt, fährt, fliegt oder schießt bei der Bundeswehr. Und während es normal ist, dass man sich beispielsweise alle paar Jahre ein neues Smartphone oder auch einen neuen Computer kauft oder neue Software benutzt, da, wo das dann integriert ist bei der Bundeswehr, da geht das alles natürlich nicht ganz so leicht. Man muss sich immer überlegen, die Stehzeiten von Material bei der Bundeswehr, also etwa Panzer, die haben so 30 bis 40 Jahre Einsatzzeit. Auch Kampfflugzeuge, Fregatten, selbst Laster, die leben eben viele Generationen von Computern und Software lang.
Und auch die Soldaten haben eine längere Stehzeit. Du hast gerade die Videokonferenzen angesprochen. Damit war gemeint, nehme ich mal an, diese muntere Runde der Luftwaffengeneräle, die vom russischen Geheimdienst belauscht worden sind. Wir erinnern uns mit Schrecken an das, was da passiert ist. Überall da, wo es jetzt im Fall der Fälle drauf ankommt, stellen wir fest, gibt es also dieses Problem beim militärischen Gerät, aber eben auch beim Soldaten.
Ja, genau. Und da gibt es vor allem ein ganz großes Problem, diese Funkgeräteproblematik. Die lassen wir aber heute mal ein bisschen weiter außen vor. Dazu vielleicht nur so viel. Die allermeisten Menschen, da ist die Diskussion ein bisschen unfair gegenüber der Bundeswehr, die stellen sich darunter ja eher so ein Walkie-Talkie-Problem vor. Also wer hat jetzt eigentlich ein digitales Funkgerät? Tatsächlich geht es aber um digitale Funkmöglichkeiten auch und gerade jenseits von einfacher Sprache. Bislang können die meisten Bundeswehrfunkgeräte nämlich nur entweder Sprache oder Daten in einem Moment funken. Also wenn jetzt gerade mal gesprochen wird, wenn wir beide beispielsweise sprechen, dann würden in dem Moment erstmal gar keine Daten mehr fließen. Und wann wird natürlich am meisten gesprochen? Im Gefecht, das ist ja ein Führungsmittel, die Sprache. Und dann wären eigentlich auch die Daten am wichtigsten. Und das will man jetzt ändern, das ist allerhöchste Zeit. Aber da kommen wir wieder zu dem ganz großen Digitalisierungsproblem der Bundeswehr. Das Ganze muss zusammenpassen mit allem anderen, was die Bundeswehr so hat. Das ist natürlich eine ganze Menge und ziemlich kompliziert. Derzeit arbeitet die Bundeswehr eben daran, aufzuholen. Und ich habe dazu Brigadegeneral Michael Volkmer in Bonn getroffen, den Kommandeur des Zentrums Digitalisierung in der Bundeswehr, dem sogenannten ZDIG-BW. Und ich habe ihn gefragt, wenn er den Stand der Digitalisierung anhand von Fortschrittsbalken beschreiben müsste, wo stünde die Bundeswehr denn dann eigentlich heute bei der administrativen IT-Welt, also dem, was wir alle auch selber so aus dem Büroumfeld kennen, da sei man bei etwa 75% dessen, was nötig sei, meint Volkmar.
Den zweiten Balken, den ich ziehen würde, ist die Digitalisierung der Streitkräfte, also unser eigentliches Kerngeschäft. Das haben wir die letzten 30 Jahre sträflich vernachlässigt. Ja, das muss ich leider so sagen. Da würde ich den Balken auf vielleicht 25% setzen. Da gibt es also noch viel Handlungsbedarf, den wir hier angehen und den wir versuchen, Schritt für Schritt jetzt auch abzubauen. Also wir bewegen uns in einer Umgebung, da gibt es kein Mobilfunk, ja, da haben Sie kein Handy am Mann, sind Sie auf sich alleine gestellt. Und dann möchten Sie gerne wissen, wo befindet sich denn mein Gegner? Und dann hätten das gerne angezeigt bekommen auf irgendeinem Display in ihrem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist ein Panzer, das ist ein Sanitätsfahrzeug, das ist ein logistisches Fahrzeug. Und in diese Welt haben wir die letzten 30 Jahre wenig investiert. Ich würde fast sogar sagen, nichts investiert. Das ist ein Bereich, den wir auf jeden Fall besser aufstellen müssen. Wir müssen diese ganze Landschaft auf dem Gefechtsfeld, also alle Entitäten, die sie dort haben, bis hin zum abgesetzten Soldaten in ein gesichertes Funknetzwerk einbringen.
Und das meint natürlich Ausrüsten, Umrüsten, Digitalisieren, eine Aufgabe, die wirklich noch viele Jahre dauern wird angesichts des schieren Umfangs.
Ich sehe da buchstäblich die Köpfe rauchen, da beim ZDIG-BW noch eine schöne Abkürzung. Das alles passiert ja im Moment noch überwiegend in den Köpfen, an den Schreibtischen, da wird geplant, gemacht, getan. Problem Nummer zwei, Falk, wir kennen das aus der Truppe selber, am Ende muss das denn ja in der Wirklichkeit auch funktionieren, also in der Realität. Ja, hast du dir mal angeguckt, wie die Bundeswehr sowas ganz praktisch jetzt schon macht?
Genau, und dafür bin ich nach Munster in Niedersachsen gefahren, wo in der Oertzetal-Kaserne das Zentrum für Digitalisierung die sogenannte Musterintegration für bestimmte Teile übernimmt, also wirklich erstmal ausprobiert, was denn real wirklich geht. Das muss ja alles wirklich passen. Zum Beispiel eben in einen Panzer oder andere Dinge. In Munster natürlich deshalb, weil da sowohl einmal das Heer sehr gut vertreten ist, aber auch Rüstungsunternehmen und das Beschaffungsamt, das Bayern-BW, ihre Außenstellen haben. Und das ZDIG-BW, das ist ja Gelblitzenland, wie man das so schön nennt, also der Cyber- und Informationsraum, der arbeitet
Gelblitzen
in Munster.
Müssen wir mal kurz erklären. Gelblitzen, ich habe sie selber mal gehabt. Fernmeldetruppe, oder? Das ist so Bundeswehr-Insider-Wissen.
Da kommt es historisch her, genau. Tatsächlich, ja. Inzwischen sind aber die Cybers eigentlich alle diejenigen, okay, mit den Gelblitzen. Ja, die arbeiten in Munster dann aber ganz eng verzahnt mit dem Rest der Truppe, also wirklich den ganzen anderen, die dort unterwegs sind, beispielsweise mit den Kollegen von der Artillerie oder Ähnlichen. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist das natürlich total spannend, denn diese Zukunft der Kriegsführung, die liegt ja irgendwie darin, dass ganz viele Sachen zusammenkommen und möglichst viele Informationen zusammenkommen, dass man sie möglichst schnell sortieren kann und dann eben daraus ganz klassisch militärisch möglichst kluge Entscheidungen trifft. Also das passende Wirkmittel wählt, also das, was am effektivsten zum Ziel passt. Das kann Artillerie sein, das kann Panzer sein oder eben elektronische Kampfführung beispielsweise. Bei der Bundeswehr läuft das alles momentan, diese Vernetzung unter dem Stichwort DLBO, Digitalisierung landbasierter Operationen. Und da kommen wirklich ganz neue Dinge auf die Bundeswehrsoldaten zu. Also beispielsweise eine Battle-Management-Software namens Sitaware von einem dänischen Anbieter. Das ist so ein System, was bei einigen NATO-Staaten schon heute genutzt wird.
Für mich klingt das erstmal sehr neu, sehr fremd. Battle Management System. Klar, Englisch können wir alle, wir wissen, was es bedeutet, aber was meint das genau?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Denn eigentlich ist es so ein bisschen wie eine Kartenanwendung fürs Auto, nur eben mit sehr, sehr viel mehr Durchschlagskraft. Jedes militärische Gerät, Drohne, Satellit, Panzer, aber auch jeder einzelne Soldat wird grundsätzlich miteinander vernetzt und soll dann eben Informationen beisteuern können, so als ob ich dann eben weitere Einträge auf der Karte habe. In Munster geht es dabei unter anderem um die Integration, also das Einbinden von Sensoren jeder Art, und davon gibt es ja eine Menge. Beispielsweise Bodensensoren, wie mir in Munster der Dezernatsleiter Frank G. beschrieben hat, etwa Mikrofone.
Diese Mikrofone werden so ausgebracht an bestimmten neuralgischen Punkten, wo sich Feind bewegen muss. Wenn jetzt da ein T-72 langfahren würde, wird das Mikrofon logischerweise die Kettengeräusche aufzeichnen. Aufgrund eines speziellen Motoren- und Kettengeräuschmusters kann auch das Fahrzeug identifiziert werden.
Das heißt, er hat die Signatur bereits hinterlegt?
Genau, er hat Signaturen hinterlegt und kann dann auch sagen, pass auf, da kommen 2T72 auf euch zu.
Und das zu wissen, hat natürlich auf dem Schlachtfeld ganz, ganz sicher Vorteile. Und genau solche Informationen würden einen Unterschied machen, vor allem wenn die dann auch noch woanders auftauchen, an anderen Stellen, beispielsweise eben in den entsprechenden Kommandoständen. Aber auch im Panzer, da ist es natürlich auch sehr wichtig. Die alten Dickbleche und die neuen Geräte, die müssen miteinander arbeiten können. Auch in so einem Panzer steckt ja eine Menge Sensorik. Und diese Informationen, die kommen dann möglichst alle in diesem Battle Management System an. Bislang war das aber bei dem Neugerät der Bundeswehr gar nicht vorgesehen, weshalb derzeit kräftig geschraubt und getestet wird. Und ich habe mir das einmal direkt am Gerät erklären lassen.
Ja, das wird gleich mal ein bisschen auf die Arbeitsplätze verteilen. Sie können dann auf den Kommandantenplatz gehen.
Ich klettere in einen Leopard 2A7V, der in Munster bei der Truppenschule geparkt ist.
Und ich halte das mal fest.
Dankeschön.
Sie klettern einmal rüber, er rutscht runter.
Es ist eng in diesem modernsten Kampfpanzer, den die Bundeswehr derzeit zur Verfügung hat. Der Oberstabsfeldwebel Rolf K. hat ursprünglich auf dem Leopard 1 gelernt, kennt jedes Detail der verschiedenen Leos wie seine Westentasche.
Jetzt zur Integration der Hardware. Wie Sie vor sich schon sehen, sehen Sie einmal das sogenannte Vista Master Display, ja, 12,1 Zoll mit der digitalisierten Kartenlageroberfläche. Wir sehen hier einmal diese grüne rechteckige Kätzchen mit der Bratpfanne drauf, ja, dem langen grünen Rohr und diesem Vektorbereich dort. Das ist im Prinzip das Eigensymbol. Die Eigenposition wird dargestellt. Dann sehen wir schon den Sensor, die Kanonenposition. Wir sehen den Sensor entsprechend des Vektorbereiches. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben ein Ziel aufgeklärt, ja, also erstmal optisch gesehen, und jetzt geht es ja darum, will ich dieses Ziel bekämpfen, dazu brauche ich natürlich eine Entfernung. Also die Entfernungsmessung funktioniert über einen Laser. Jetzt einfach mal auf die Karte schauen, was da passiert am Ende der Kanone. Ja, und jetzt einfach mal einen Laserschuss auslösen, über die Richtgriff des Richtschützen. Er lasert jetzt ein Ziel an, imaginär. Zack, das steht jetzt dran, die Entfernung.
Ein Kilometer
in dem Fall. Die Koordinate und die Höhe einmal 0. Und wenn Sie jetzt mal am Ende auf diesen grünen Punkt tippen mit dem Finger, der da jetzt entstanden ist. Und jetzt auf dieses rote Kästchen. Jetzt haben wir im Prinzip. Ja, jetzt macht das. So, jetzt haben wir den Haken setzen, den grünen. So, da liegen jetzt mehrere hintereinander. Hat einen kleinen Moment gebraucht. Das ist im Prinzip, der Kommandant hat ein Ziel aufgeklärt. Diese Information will ich jetzt natürlich so schnell wie möglich anderen mitteilen. Die Information, die ich jetzt hier generiert habe, taktisch eingegeben habe, wird jetzt, wenn ich sage senden, in dem Com-Server in ein sendefähiges, sag ich mal, Format, in ein Päckchen gepackt, Schleife drum, zack, so kommt der Adresse drauf, das ist der Empfänger. Und dann über das angewählte Führungsmittel, Funkgerät, versendet. Über die Antenne. Kommt beim Empfänger an, über die Antenne rein, in das Funkgerät, vom Funkgerät zu seinem Com-Server, wird dort Päckchen wieder aufgerissen. Ah, da ist eine Information drin, die ich dann vielleicht hier sehe. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Lagerrefresh auf dem Kreis habe, ist dieses Symbol, oder diese mehreren sind es ja jetzt leider, die liegen jetzt nur aufeinander, ja, weil wir mehrmals getouched haben, ja, entsprechend bei allen Empfängern, die ich in dem Führungskreis habe.
Also übersetzt hatten wir jetzt 3T72 auf der B71.
Zum Beispiel.
Was erstmal für uns vielleicht gar nicht so komplex klingt, ist vermutlich die größte Veränderung in der Geschichte der Bundeswehr. Denn es geht ja eben nicht darum, wie man im Frieden arbeitet, sondern eben ganz konkret darum, wie man kämpfen würde. Aber das ist alles noch nicht final durchgeplant und wird jetzt gerade erst erarbeitet. Das hat natürlich alles einen großen Hintergrund. Man sieht die deutlichen Anzeichen für Veränderungen in der Kriegsführung derzeit in der Ukraine. Wir hatten es ja eben schon mal kurz als Thema. Drohnen, unbemannte Wasseroberflächendrohnen, Kamikaze-Drohnen, unbemannte ferngesteuerte Mörser, Feuerleitsystem per Drohnenbildern. Es ist einfach nicht mehr nur das Gefecht der verbundenen Waffen, wie es immer hieß, sondern eben jetzt auch langsam das vernetzte Gefechtsfeld. Also alles große Veränderungen, sowohl für die Soldatinnen und Soldaten als auch für die Anforderungen an Material und an die Kampfweise.
Ja, also ich fand das jetzt sehr eindrucksvoll da, die Fahrt oder das Aufsitzen auf dem Panzer. In meinem Kopf schwirrt da einiges durcheinander. Das klingt, ich glaube, schon für den, der es nicht wirklich jeden Tag erlebt, schon einigermaßen komplex. Zeitenwende ist das Stichwort. Wir erleben es da gerade. Das war in Munster auf dem Schlachtfeld noch um ein Vielfaches intensiver, unter erheblich höherem Druck, kann ich mir vorstellen. Die Frage natürlich, Falk, könnte die Bundeswehr sowas heute schon?
Naja, also eher nicht, aber sie arbeitet jetzt eben daran, besser zu werden und das ist einfach noch ein ordentliches Stück Arbeit. Das Material soll jetzt schrittweise umgerüstet werden. Gleichzeitig geht natürlich nicht, denn ansonsten wäre die Bundeswehr einfach nicht einsatzfähig. Vor allem die Litauen-Brigade, die ja 2027 stehen soll in Litauen, die soll erst einmal mit allen wichtigen Dingen ausgerüstet werden. Der Rest soll dann im Zug von Rotation nach und nach nachgerüstet werden. Und da steckt natürlich noch ganz viel mehr dahinter, hinter dieser ganzen Systematik von Netzwerken, die man nach der Bundeswehranforderung einrichten muss, über Satellitenkommunikation und elektronische Kampfführung. Da gibt es eine Menge, was momentan gerade in der Veränderung ist und weshalb eben Zirr jetzt auch eine eigene Teilstreitkraft werden sollte, eben genau aus diesem Grunde, weil es so wichtig ist. Also das ist alles schon extrem aufwendig und ganz sicher weniger glamourös, wenn man so etwas eröffnet als die Taufe einer neuen Fregatte, aber eben dringend notwendig. Das sagt etwa Michael Vetter, der als Generalleutnant Chef der Abteilung Cyber- und Informationsraum im Bundesverteidigungsministerium ist. Ich habe ihn in Berlin im BMVG getroffen.
Die Digitalisierung wird niemals zu Ende sein. Wir müssen aber in der Bundeswehr so agil werden, dass wir Verbesserungen schneller in die Truppe bringen können. Und zwar nicht immer die 110% Goldrandlösung, sondern wenn es nur 40% Zusatznutzen sind, diese 40% Zusatznutzen in die Truppe bringen, wissend, dass an weiteren Verbesserungen schon gearbeitet wird. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren doch sehr deutliche Verbesserungen sehen, weil vieles von dem, was wir jetzt unter Vertrag nehmen, schon in diesem Jahr in der Fläche sichtbar werden wird. Und insbesondere im nächsten Jahr dann auch in der Fläche skalieren wird. Und dann wird die Kampftruppe mit digitalen Möglichkeiten ausgestattet sein, wo es im Gegenteil dann wieder darauf ankommt, unsere Doktrinen, unsere Einsatzkonzepte entsprechend diesen digitalen Möglichkeiten anzupassen.
Es gibt natürlich einen Bereich, da müssen wir kurz zumindest eben drüber reden, der ist politisch extrem heikel und gehört unmittelbar dazu. Das ist dann sozusagen die hohe Schule der Digitalisierung. Das sind die autonomen Systeme, also Systeme, die ohne, dass ein Mensch auf den Knopf drückt, was tun. Wie schaut die Bundeswehr auf sowas?
Tatsächlich ist das politisch ja ein wahnsinnig heikles Feld. Das sagen sowohl Brigadegeneral Volkmar als auch Generalleutnant Vetter und auch die ganzen Soldaten vor Ort, mit denen ich sprechen konnte. Die beschäftigt das natürlich sehr, gerade angesichts der Bilder aus der Ukraine. Generalleutnant Vetter, der sieht künstliche Intelligenz als eine massive Veränderung an und erwartet da auch noch wirklich sehr viel, was sich dort ändert. Aber für Deutschland gilt die politische Prämisse, dass es eben keine automatisierten Systeme, also keine KI-Systeme geben darf, die von sich aus angreifen. Er sagt aber auch, dass es möglicherweise bei Defensivwaffen etwas anders aussieht, bei allem, was für die Verteidigung im klassischen Sinne gilt, insbesondere bei der Luftabwehr. Da ist wirklich eine Menge, wo er sagt, da sind wir einfach nicht schnell genug ohne Automatisierung. Das liegt vor allem an kurzen Reaktionszeiten bei Hyperschallwaffen, also schneller als Mach 5, etwa die Zircon, die zweite derartig schnelle Waffe, die jetzt in der Ukraine wohl bereits zum Einsatz gekommen ist. Dieser Marschflugkörper, der braucht für 1000 Kilometer etwa 2 Minuten und das ist so etwa die doppelte Entfernung von Kaliningrad nach Berlin, also 500 Kilometer. Das ist natürlich extrem kurz und ob da noch ein Mensch entscheiden kann, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Vetter geht davon aus, dass hier etwa künftig KI zum Einsatz kommen muss, der Mensch aber die Entscheidungen anleitet und die künstliche Intelligenz dann erst einmal trainiert wird. Und zwar von Menschen nach menschlichen Maßstäben. Er nennt das dann den Human on the Loop statt den Human in the Loop. Das heißt, der Mensch ist zwar beteiligt, aber eher im Training dieser künstlichen Intelligenz und trifft nicht die Entscheidung in dem konkreten Moment. Auch bei der Bundeswehr wird ja auch bereits heute mit KI-gestützten Systemen experimentiert. Da gibt's ja auch heute schon sehr, sehr viel Technik, die im Einsatz ist, etwa bei Feuerleitsystemen dann automatisiert unterstützt. Aber natürlich, im Raum steht die große Frage, wie weit wird die Bundeswehr da auch selber gehen können, gehen dürfen, gehen müssen. angesichts von automatisiert zielsuchenden Kamikaze-Drohnen, wie wir sie in der Ukraine teilweise sehen, ist es sehr fraglich, ob man diese Linie, dass man eben keine offensiven letalen Systeme will, ja, ob man die wirklich durchhalten kann. Ich würde da persönlich ein Fragezeichen dran machen. Ganz klar jedenfalls ist, dass die Digitalisierung jetzt ein wichtiger Zwischenschritt ist, der längst überfällig war, um aus dem Gerät der vergangenen Jahrzehnte tatsächlich eine, wie Boris Pistorius es sagen würde, kriegstüchtige Bundeswehr zu machen. Gespannt darf man natürlich trotzdem sein, ob das so klappt, wie sich die Verantwortlichen das derzeit erhoffen. Zumindest die Herangehensweise hat sich auf jeden Fall verändert. Man wartet jetzt nicht mehr auf diese eine perfekte Lösung für alles gleichzeitig. Man kann das aus der Digitalisierung auch sonst eigentlich ganz gut lernen. Es geht ganz viel um Ausprobieren, Testen, Neuprobieren, dann neues Update. Anders geht das auch gar nicht mehr heutzutage. Und vielleicht noch besser jetzt, als eigene Teilstreitkraft auf Augenhöhe hat man vielleicht auch innerhalb der Bundeswehrstrukturen etwas mehr Durchsetzungskraft.
Ich habe nur eine Schlussfrage noch, Falk. Wir sind ja alle auch digitale Anwender. Und wenn du jetzt gerade so sagst, ausprobieren, testen, neu probieren, nächstes Update. Meine Erfahrung war, kommt ein Update, dann geht erstmal gar nichts mehr. Das ist so schon schlimm, aber wir machen nur Radio. Was ist, wenn du im Panzer sitzt und der Feind hat gerade mal keinen Aussetzer? Also insofern ist da ja die Fehlertoleranz doch extrem verringert eigentlich, wenn es im Vergleich zu so normaler Digitalisierung.
Das ist tatsächlich eine der Sachen, die auch viele von den Soldaten sehr intensiv beschäftigt und die auch in Munster beispielsweise eine große Rolle spielt. Da geht es um Qualitätssicherung, wie das so schön heißt. Das heißt, Updates werden nicht einfach so ausgerollt mit einer, wie will ich sagen, Benachrichtigung, du hast jetzt hier ein Update, spiel's mal ein, sondern das wird vorher intensiv getestet und muss auch so intensiv getestet werden. Nicht, dass aus Versehen etwas lahmgelegt wird, weil das wäre natürlich das Gegenteil von dem, was man dort erreichen möchte. Man möchte ja besser werden und nicht eben durch Digitalisierung offline sein.
Muss ich mir das denn so vorstellen, dass man so einen hoch durchdigitalisierten Panzer auch nur noch digital bedienen kann? Oder hast du da jetzt mal salopp gesagt, für den Totalausfall der Systeme noch einen guten alten Blechhebel, wenn du den ziehst, macht's Bums?
Ich würde sagen, heutzutage geht es eigentlich schon gar nicht mehr ohne digitale Bereiche, denn der gute alte Blechhebel, der ist eigentlich eine Illusion. Fast alles, was wir eben in diesen modernen Geräten sehen, das ist ja digital extrem stark unterstützt. Und das, was am analogsten daran ist, ist vielleicht noch die Dachluke, um selber aussteigen zu können. Aber immerhin die funktioniert wohl auch in Zukunft noch, ohne dass man irgendein Touchdisplay drücken muss.
Informationen zur Digitalisierung bei der Bundeswehr, zur neuen Teilstreitkraft CIR, Cyber- und Informationsraum von Falk Steiner. Schönen Dank, lieber Falk.
Und wir hören uns am Freitag wieder. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Kritik, Anregungen oder auch Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und es verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD-Audiothek. Im Podcast SWR 2 Wissen geht es in 3 Folgen darum, wie die NATO Europa schützen will. Dabei ist das Militärbündnis auch auf die Bundeswehr und die Zeitenwende angewiesen. Oberstleutnant Stefan Hofmeier aus der Julius-Leber-Kaserne in Berlin-Wedding erklärt in dem Podcast beispielsweise, dass sich die Bundeswehr wieder auf einen militärischen Großangriff einstellt und entsprechende Notfallpläne zur Hand hat.
Sowas wie Alarmketten, sowas hat man ja die letzten 30 Jahre nicht in der Beintasche gehabt. Jetzt haben wir das wieder. Also wenn ich jetzt mein Geldbeutel aufmache, ich ziehe mal da einfach rein und schaue da mal und dann ist da zum Beispiel hier haben wir es da, da ist tatsächlich die Liste meines ganzen Referates, dass falls eine Alarmierung käme, und das haben meine Sachgebietsleiter auch, wir sofort wieder durchtelefonieren könnten und dann müssen alle in die Dienststelle kommen und müssen hier ihren Job tun. Vor 5 Jahren hätte es sowas nicht gegeben.
Die Bundeswehr ist also wieder in Alarmbereitschaft. Wenn euch interessiert, wie die NATO Europa schützen will, dann hört gerne mal rein, SWR 2 Wissen, mit sehr spannenden Aussagen von Soldaten, Konfliktforschern und Rüstungsexperten. Den 3-teiligen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. ARD